ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees. Ich bin davon überzeugt, dass jeder eine Menge toller Geschichten in sich trägt. Und ich freue mich, meiner Neugierde nachgehen zu können bei den tollen Gästen, die ich regelmäßig habe. Wie zum Beispiel kürzlich Tänzer Massimo Sinato oder Schauspieler Benno Fürmann oder aber auch Radlegende Jan Ullrich.
Also da habe ich mich jetzt auch selber beleidigt innerlich. So du Arsch, jetzt musst du dich mal endlich mal zusammenreißen wieder. Du bist jemand, du hast, vor allen Dingen hast du Verantwortung und du hast so tolle Kinder und mein Part war dann zu sagen, so jetzt will ich.
In dieser Folge bei mir zu Gast eine der intensivsten Schauspielerinnen in Deutschland, Lilith Stangenberg.
Talk mit Thees.
Ich meine, ich stelle mir auch oft die Frage sozusagen, zu welchen Mitteln darf man greifen, wenn man die Welt brennen sieht? Ich habe so eine Form von Größenwahn auch in mir, glaube ich. Also Unbedarftheit gepaart mit Größenwahn. Man sagt ja auch, Tränen sind so die Sanitäter der Seele. Also ich finde, Weinen ist ja eigentlich eher was ganz Tolles, weil auf einmal das Innen und das Außen miteinander kommunizieren. Das ist wie wenn es regnet, dann kommuniziert Himmel und Erde. Mhm. Ich glaube auch, dass Schauspieler sind eine Art Störenfriede. Die erleben Dinge wie so ein Exorzismus für die Zuschauer, um die Normalität zu stören, um die Köpfe zu öffnen oder die Herzen. Ich habe mich selten an einem Ort und an einem Filmset so klein und bedrückt und traurig gefühlt wie da.
Lilith Stangenberg ist bekannt für ihre kompromisslose Hingabe an komplexe und oft verstörende Rollen. Sie entscheidet sich oft instinktiv für Rollen, die sie herausfordern, die ihr ungewöhnlich erscheinen. Wir kennen sie aus Kinoproduktionen wie zum Beispiel Lügen und andere Wahrheiten, Der Staat gegen Fritz Bauer, Wild oder Sterben. In dem Fernsehfilm Stammheim, Zeit des Terrors, spielt sie die Terroristin Gudrun Enslin. Von diesem Dreh hat sie toll erzählt, weil sie wirklich im Originaltrakt in Stuttgart-Stammheim gedreht haben, wo damals in den 70ern mehrere RAF-Terroristen zusammen inhaftiert waren. Es war eine ganz unsichere Zeit, in der der Staat auch nicht zu hart durchgreifen wollte, um die ganze Situation nicht eskalieren zu lassen. Dort in der Originalzelle zu drehen, war natürlich etwas ganz Besonderes für sie, erzählt sie sehr schön. Und sie erzählt auch von einem sehr besonderen Film. Dort spielt sie eine Liebesaffäre mit einem Wolf und hat mit einem echten Wolf gedreht. Das ist nichts für schwache Gemüter. Ich war sehr gespannt auf Lilith, weil sie so eine extreme Sicht auf die Schauspielerei hat. Der Mainstream ist so gar nicht ihr Ding und ich war mir etwas unsicher, wie das werden würde, war aber natürlich unglaublich gespannt und es wurde eine richtig schöne Begegnung. Lilith, die solche Gespräche an sich gar nicht so gerne mag, entspannte sich aber total und hat wunderbar erzählt. Vielleicht auch, weil wir kurz vor dem Podcast plötzlich schon über Friedhöfe als allererstes sprachen und Stille. Nach diesem Gespräch werdet ihr bestimmt verstehen, warum Lilith eine der speziellsten, aber auch eindrucksvollsten Schauspielerinnen in Deutschland ist.
Ein Podcast von SWR 3.
Lilith Stangenberg ist da und sagen erstmal herzlich willkommen. Hallo.
Hallo, freut mich auch.
Du hast ein Buch mitgebracht und ich habe das Gefühl, auf diese Kladde, die du dabei hast, da hast du quasi dein ganzes Leben der letzten Monate aufgeschrieben. Was steht da drin, Lilith?
Nein, ich habe also eine Angewohnheit, wenn ich Filme gucke, dass ich ein bisschen mitnotiere oder Zeichnungen mache oder so. Ja. Und deswegen sieht es so wüst aus. Aber ich habe tatsächlich nur heute mir ein paar Gedanken gemacht.
Zum Leben?
Nee, zu RAF und zu Enslin und zu Stammheim und zu den Dreharbeiten.
Aber wie interessant, dass du dir jetzt Gedanken gemacht hast. Du bist da ja monatelang schwanger gegangen mit diesen Gedanken.
Ja, das stimmt. Ne? Und trotzdem ist es ja so ein brisantes, interessantes und kompliziertes Thema, das darüber das zu erleben oder darüber zu reden und zu reflektieren noch ein vor andere Denkaufgaben
stellt. Natürlich, klar. Liebst du es auch immer zu gucken, was andere Leute lesen, wenn du im Zug fährst und da liest jemand dein Buch?
Ja, stimmt.
Oder? Ich habe mich gerade bei dir gefragt, du hast kurz ein Buch ausgepackt und dann hast du es wieder in die Tasche gepackt. Was liest Lidl gerade? Denn das Cover
sagt... Eve Babitz.
Ah, okay.
Das ist ein, das Buch heißt Slow Days, Fast Company.
Schon mal sehr cooler
und
Titel.
Und sie war die Muse von, nicht Cocteau, sondern, ach Gott, das berühmte Schachspiel, wo sie nackt sitzt. Das hat mir mein Musikfreund Breze Göring geschenkt und das ist... unglaublich heiter und lustig und inspirierend und anstiftend als weibliche Stimme zu lesen.
Ganz interessant. Aber was war das mit dem Schachspiel, das sie nackt gespielt hat? Ich habe davon noch nicht gehört.
Aber jetzt ist mir wirklich in der Sekunde der weltberühmte surrealistische Künstler, nicht Cocteau, sondern der mit dem Hummer-Telefon.
Aber nicht Dali?
Nein.
Nicht so klassisch?
So ein schwarzes Telefon mit einem Hummer.
Jeff Koons?
Nein.
Nein, auch nicht.
Viel früher.
Okay, viel
Manche
früher.
Manche sagen, das sei der wichtigste Künstler, den es überhaupt gab.
Okay.
Duchamp. Und sie war so erst so eine Art Muse für Marcel Duchamp.
Ja.
Einer der wichtigsten Künstler, die es überhaupt gibt.
Ja, so ein Surrealist.
Surrealist. Und es gab so eine Fotografie, wo sie nackt mit Duchamp Schach gespielt hat.
Ach.
Und sie hat aber ihr Gesicht verborgen, also mit den Haaren. Und sie ist dann Autorin geworden und hat erst so für Magazine, Vogue und sowas geschrieben. Und später auch zwei Romane geschrieben. Und die sind wahnsinnig lustig und anstiftend. Und in dem weiblichen Blick auf Beziehungen, auf Männer, auf ihr Leben sehr unterhaltsam und inspirierend.
Also es war Eve Babitz.
Ja.
Sie hat Schach gespielt mit Duchamp.
Nackt.
Nackt. Das ist das Wichtigste nochmal. Nackt. Okay, und sie hat auch Romane geschrieben. Nicht nur so autobiografisches.
Nee.
Ja. Okay, voll interessant. Love it. Ja, wir sind gleich schon auf ein Thema gestoßen, bevor wir hier angefangen haben, wo ich gesagt habe, ach, wahnsinnig interessant. Wir sprachen über Stille. Wie kamen wir eigentlich nochmal drauf? Du sagtest, es wird viel zu viel geredet in dieser Welt.
Ja, dass wir beide nicht so gerne Podcasts hören.
Ja, also zumindest nicht viel. Ich würde gerne hören, aber ich schaffe es zeitlich nicht, genauso wie du auch.
Genau.
Ja, stimmt. Und dann kamen wir auf die Stille.
Dass ich gerne auf Friedhöfe gehe, weil es da so still ist.
Und ist es nur die Stille?
Nein, es sind auch, wie du gesagt hast, die Fantasien und die Namen und die Daten und die Leben, die dann dahinter stecken.
Ja.
Also die Träume, die beginnen, wenn man drüber nachreflektiert.
Es gibt so viel Leben auf einem Friedhof, ne?
Interessanterweise, ja.
Kurioserweise. Es gab ja diese wunderbare Serie mal im Radio beim Deutschlandfunk. Berühmte Schriftsteller und ihre liebsten Friedhöfe. Ich glaube, war T.C. Boyle irgendwo so oben an der Küste, an einer Klippe, so ein Friedhof, der über den Ozean schaut, meine ich, oder in Irland auch. Und es war unglaublich interessant, was Menschen alles mit Friedhöfen verbinden.
Ja, und es gibt irre schöne Grabsteine mit lustigen Zitaten. Zum Beispiel bei Malcolm McLaren von den Sex Pistols steht auf dem Grabstein: Better a spectacular failure than a benign win. Also lieber ein grandioses Scheitern als einen moderaten Sieg. Und das finde ich, also das könnte so eine Art Mantra sein. Also dass man Scheitern auch als Erfolg betrachtet, finde ich super.
Ja. Bist du schon mal gescheitert?
Also jeden Tag.
Okay. Wann bist du zuletzt gescheitert, wo du aber wirklich das Wort Scheitern in den Mund nehmen würdest?
Also ich scheitere am laufenden Band, würde ich mal sagen. Aber es geht immer, glaube ich, darum, um mit Becke zu sprechen, um trial and fail, fail again, try again, fail better. Also ich kann gar nicht behaupten, dass ich oft irgendwie zufrieden bin mit etwas, was ich tue, sondern es ist immer nur ein Versuch.
Ja.
Ja.
Also heute warst du auf jeden Fall schon mal pünktlich. Du warst mega pünktlich. Da hätte man auch scheitern können. Bist du eine sehr zuverlässige Person?
Ja, ich glaube, das macht mich zu einer sehr deutschen Person. Ich bin so wie eine preußische Kadettin, immer pünktlich wie die Maurer.
Ah, bezeichnest du dich als deutsch, als richtig deutsch?
Ich glaube, ich bin sehr deutsch. Ja.
Ah, cool. Bei den Friedhöfen, wo es ja so viele Geschichten um die Menschen gibt, würdest du wahrscheinlich, genau wie ich, gerne viel mehr noch erfahren über diese Person. durch ein Zitat kriegt man ja schon wirklich so einiges mit über eine Person. Übrigens, lustigstes Zitat, das war eine Frau und ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Das war in Amerika. Die war bekannt für ihr Fudge-Rezept. Also die hat den besten Chocolate-Fudge gemacht und auf ihrem Grab war das Rezept. One teaspoon of salt und dann half teaspoon of flour und so was stand da. Sehr lustig, oder?
Sehr lustig. Und es gibt in Schöneberg den Friedhof, da liegt die Musikerin Françoise Cactus und auf ihrem Grab steht, hier liegt sie, so wie sie zu liegen pflegte, nur dass sie, solange sie lebte, den Po dazu bewegte.
Das ist ja total cool. War sie eine Deutsche?
Französin.
Aber sie hat so einen deutschen Reim.
Ja.
Also, sie sprach wahrscheinlich sehr, sehr gut Deutsch sehr und war mit gut. der Sprache dann vertraut. Denn ich weiß nicht, ob sie sich den selbst geschaffen hat.
Ich weiß
oder wer
es
das
auch
durfte,
nicht.
Wer durfte ihr diesen Spruch machen? Kennst du deinen schon? Weißt du schon, welchen du haben möchtest später mal?
Nee, aber es gibt noch eine witzige Anekdote von einem Mann, der hieß mit Nachnamen Seltsam. Und dann hat er sehr gelitten unter dem Namen und als er gestorben ist, hat er gesagt, wenigstens auf meinem Grabstein will ich diesen Namen nicht lesen und man solle nur die Daten hinschreiben. Und es hatte aber zur Folge, dass jeder Mensch, der an diesem Grab vorbeilief, gesagt hat, seltsam.
Alles schön. Und das ist auch echt. Das ist keine Anekdote. Hast du es gerade gesehen sogar schon?
Nee, ich habe das mal gehört.
Ja, sehr witzig. Ja, du, es ist allen Leuten sowas zuzutrauen. Ja. Viele wollen diesen letzten Eindruck noch hinterlassen für die Nachwelt, indem sie sich so etwas Originelles einfallen lassen.
Ja. Das ist cool. Aber apropos Grab, vor meinem ersten Drehtag von dem Stammheim-Film, bin ich auch zu Enslin, Bader und Raspes Grab gefahren, was ja in Stammheim ist. Die sind zu dritt begraben, so ein bisschen am Rande des...
Aber es ist innerhalb der Gefängnismauern.
Stammheim ist ja auch ein Ortsteil von Stuttgart. Und da gibt es einen Friedhof und der ist ziemlich groß und so. Und ziemlich verbannt an den Rand liegen die drei.
Aha. Ist das Grab besonders geschützt? Abgesichert?
Nee. Und da lagen auch rote Nelken und...
Ja, ach Gott. Und du bist hingefahren,
ja,
natürlich.
Ja, genau. Ich bin manchmal auch ein sehr abergläubischer Mensch und ich fand das, dass man überhaupt diese Idee, dass ich in die Originalzelle, wo dieser Mensch gelebt hat und gestorben ist und in den Originaltrakt, also in diesem verheißungsvollen siebten Stock, eingezogen bin. Es hatte was sehr fast Experimentelles und Wahrhaftiges für mich, auch was Unheimliches. Und deswegen wollte ich die Toten einmal besuchen und mir den Segen geben lassen.
Okay, hast du ihn bekommen?
Ich hoffe.
Man muss es sich ja eigentlich nur einbilden. So wie vieles ja gar nicht passieren muss, es ist das Wichtigste, dass wir es uns einbilden. Dann wirkt es ja.
Ja, das stimmt.
Oder? Wie Mantras ja auch angeblich wirken. Man denkt doch, wie kann ich mich denn selber so überlisten? Aber wenn ich mir dreimal sage, ich bin stark, dann bin ich's. Wirklich.
Ja, stimmt. Steht schon in der Bibel. Euch geschieht nach eurem Glauben. So wie du in den Wald schreist, so halt es zurück.
Ach, das ist aus der Bibel. Bist du bibelfest?
Überhaupt gar nicht.
Aber woher weißt du das?
Naja.
Von der Rolle.
Nee, aber dies und das weiß ich jetzt schon.
Okay, ich hätte es nicht gewusst. Was ist übrigens dein liebster Friedhof? Gibt es einen? Ist das der in Schönberg oder hast du noch andere gesehen?
Nee, mein Lieblingsfriedhof ist in Grunewald, der Selbstmörderfriedhof.
Ach.
Der ist ziemlich mitten im Wald versteckt und der heißt so, weil die Selbstmörder, die sich in der Havel ertränkt haben, immer dort angeschwemmt sind und dann heimlich, weil das war ja illegal, heimlich da verschachert wurden.
Ja.
Und der ist so wunderschön und da sind auch viele so Soldatengräber und auch orthodoxe Grabsteine und vor allem liegt da die Königin des Untergrund, die Sängerin von Velvet Underground, Nico, begraben.
Oh.
Ja. Mit ihrer Mutter.
Mit ihrer Mutter?
Mhm.
Auch sie hat sich selber das Leben genommen?
Nein, weder noch, aber die liegen da.
Halt da. Okay. Wann ist sie gestorben?
Vor 88.
Schon? 88 schon.
Ich glaube 31. Juli 88.
Ist das Musik, mit der du aufgewachsen bist?
Nicht aufgewachsen, aber sie bedeutet mir was, ja.
Mit welcher Musik bist du aufgewachsen? Also du machst ja auch heute selbst Musik. Im Film Haltlos habt ihr auch Musik gemacht. Mit Brezel Göring machst du regelmäßig selbst zusammen Musik. Die Band Psychoanalyse, gibt es die noch so in der Formation?
Ja,
die gibt es noch. Genau, ihr seid immer noch dabei.
Ja, wir hatten gerade ein schickes Konzert in Frankfurt und nächste Woche eins in Brandenburg bei der Apokalypse. Also wir haben Every Now and Then.
Every Now and Then. Sehr schön. Ja. Mit was bist du aufgewachsen? Mit welcher Musik?
Seltsamerweise habe ich irgendwie gar nicht so viel Kultur mitbekommen in meiner Kindheit, in meinem Elternhaus.
Ja.
Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich so viele Bücher oder Filme oder Musik so bewusst miterlebt habe. Und es kam irgendwie erst später auf mich zu, so als ich selber Teenager war und selber angefangen habe, mich für Popkultur und so zu interessieren.
Ja.
Und
ist ja auch interessant.
Ja, ich habe dann oft heimlich alleine Fernsehen geguckt irgendwie und habe dann mir wirklich so, also meine Kultur war eher so RTL 2 und ProSieben. Ich habe dann Kommissar Rex und so ein Zeug und Akte X und alles, was Buffy und Angel und so ein Zeug. Also sowas habe ich geguckt. Und dass ich selber mich so für Arthouse-Filme oder so interessiert habe, ist erst so später passiert mit 16. Aber interessanterweise wurde das dann wie eine Obsession. Also.
Was hat diese Obsession ausgelöst? Und du atmest ja heute aus jeder Pore Kunst. Ja? Also, oder? Jetzt guckst du mich ganz entsetzt an. Aber, aber du machst ja nicht so viel für den Mainstream. Du machst wirklich ja auch Kunst. Du suchst dir die extremen Rollen aus. Die fordern dich, die liebst du ja auch. Da gehst du auf, da entdeckst du Neues über dich, über die Welt. Also du bist Kunst, durch und durch.
Ja, ich denke auch, dass der Beruf, man darf nie vergessen, dass Filme und Kino eine Kunstform ist. Ich finde, es wird manchmal fast außer Acht gelassen. Und ich glaube, dass Kunst generell sozusagen eine Stimme ist des Unterbewusstseins. Oder beziehungsweise, ich glaube, dass es so in jedem Menschen bestimmte Teile gibt, bestimmte Kräfte oder innere Anteile, die man eigentlich verstummen lässt und die eigentlich nie einen Raum oder eine Bühne bekommen. Also wie so innere Tiere oder so. Und die eher dann die Sprache von Träumen oder Fantasien sprechen. Und da setzt eigentlich so die Sprache der Kunst ein oder die Kunst als Sprache. Und deswegen ist sie mir so vielleicht so wichtig, weil ich betrachte den Beruf auch nicht als so ein Job, weil der hört ja nie auf, sondern der geht immer weiter und es ist eher eine Art von Bekenntnis oder eine Art von Lebensstil oder so. Und ja, es stimmt, dass ich seltsamerweise mich so für so Mainstream nie so richtig interessiert habe. Also auch nicht in meiner Jugend.
Außer halt damals mit RTL 2
ja,
und Buffy
als Kind,
und so.
Ja.
Aber ganz interessant, weil man das gar nicht vermuten würde bei dir. Man würde denken, du hast einen wirklich hochkulturellen Hintergrund am Haushalt. Was haben deine Eltern gemacht?
Mein Vater war Tischler.
Ja.
Und ich bin aber mit meinen beiden älteren Schwestern bei meiner Mutter aufgewachsen, die Ärztin ist. Und die hat uns alleine großgezogen. Und ja.
Kreuzberg,
meine Oma hat mir sehr viele, also das muss ich sagen, die hat uns immer so VHS-Kassetten aufgenommen mit so DEFA-Märchenfilmen oder überhaupt Märchenfilmen übers Jahr. Und die haben wir dann zu Weihnachten immer geguckt. Und da habe ich tatsächlich so Filme, glaube ich, kennengelernt. Und auch Märchen aus aller Welt. Und mein Vater hat uns, als wir ganz klein waren, Märchen vorgelesen.
War zufällig auch Hänsel und Gretel in Schwarz-Weiß dabei aus dem DEFA?
Ich glaube nicht, den
kenne
ich nicht.
Denn meine Tante, es ist jetzt ein bisschen lange her, hat die Hexe gespielt da.
Wirklich?
Ja, aber wir reden von Schwarz-Weiß.
Wow.
Wir reden von Schwarz-Weiß-Film. Die war Operettensängerin.
Wie heißt sie denn?
Na, die heißt, hieß Hilde Dallo. Aber wie gesagt, das ist, wir reden von vor 50 Jahren. Nur es hätte sein können, dass dieser DEFA-Film,
ja,
natürlich, aber es war noch so schwarz-weiß. Warum auch immer die damals schon schwarz-weiß oder noch gefilmt haben. Ja, auf jeden Fall, sie war die Hexe. Natürlich nicht zu erkennen, aber sie war die Hexe.
Wie toll, den werde ich mir sofort angucken.
Wenn es den doch irgendwo gibt. Also man findet ja nicht alles heutzutage, nicht mal bei YouTube.
Doch, man braucht nur die richtigen Quellen.
Und du hast die Quellen natürlich, oder? Und du hast die Quellen. So, dann lass uns mal zusammen mit dir nach Stammheim gehen. Diese Doku zum 50. Jahrestag, 50. Jahrestag vom Stammheim-Prozess, gibt einen Einblick natürlich in diese erste Generation der RAF, als sie in Stuttgart vor Gericht stand. Und da war auch Gudrun Enslin dabei, die du verkörpert hast. Hätte jemand anders außer dir Gudrun Enslin spielen können?
Naja, klar.
Ja, manchmal sind ja SchauspielerInnen davon überzeugt, diese Rolle hätte niemand außer mir spielen können.
Nee, die Rolle wurde ja auch schon oft gespielt und ja, wahrscheinlich hat jeder so seinen eigenen Zugang. Bei mir war es so, dass ich natürlich einen anderen Respekt oder eine andere Ehrfurcht hatte vor so einer historisch existenten Figur, die auch so medial so präsent ist oder war und die man sehr genau kennt. Und ich habe, mein Zugang war, glaube ich, eher, dass ich gar nicht, oder meine Angst war, dass man nur so zu so einer Imitatorin oder so eine gute Kopie der Manierismen oder der Äußerlichkeiten macht. Und ich habe wirklich versucht, mich eigentlich fast nur mit ihren Gedanken und ihrem zu beschäftigen und diesem Innenleben und dem Abgrund und dieser inneren Ambivalenz und versucht von innen heraus einen Menschen zu spielen, dem man diese Sprache und diese Gedanken und diese Taten wirklich zutraut.
Und hast du es geschafft? Bist du so eher auf den Grund gekommen? Konntest du nachvollziehen in gewisser Weise, warum sie zur Terroristin geworden ist?
Ja, also ich kann, bei ihr ist ja so der Grund, warum ihr das passiert, ein ganz tief verwurzelter Moralismus und ein tiefer Idealismus. Und sie ist eigentlich auf eine Art für mich auch so ein Symbol einer Frau, die wirklich bereit ist, für ihren Moralismus, für ihre Gedanken mit allen Konsequenzen bis zum Schluss zu gehen und auch nicht umzudrehen, sondern das bis zum Schluss denkt.
Ja, irgendwann wurde das Ideal ja stärker als einfach persönliche Interessen. Und sie hat sich dann ja das Leben genommen auch, zusammen mit den anderen, für dieses Ideal. Dieser letzte Schritt ist für die meisten von uns kaum nachzuvollziehen.
Ja.
Dass die Sache größer ist als man selbst. Das funktioniert bei Religion ganz oft. Ansonsten kann ich mir das ganz, ganz schwer vorstellen.
Naja, ich meine, ich stelle mir auch oft die Frage sozusagen, was darf man tun, wenn man oder zu welchen Mitteln darf man greifen, wenn man die Welt brennen sieht und den bestimmten Schmerz oder vielleicht auch diese Wut und Traurigkeit, die dahinter, darunter liegt. Also sie ist ja, man da kann sie ja nicht aus ihrer Epoche trennen. Du kannst ja die RAF nicht von den 1970er Jahren entkoppeln, ne? Mhm. Und diese Form von diesen Schmerz, der darunter ist und dass man sich in einem tief ungerecht empfundenen System wahrnimmt und dass der Faschismus immer noch tief verwurzelt ist in Deutschland dieser Zeit.
Also dass Menschen, die natürlich im Nationalsozialismus gewisse Positionen hatten, auch in der neu entstandenen Bundesrepublik Positionen hatten.
Genau, das
manche dann auch im Gericht, manche in der Polizei, alles demokratisch legitimiert natürlich, also alles gewählt. Also man wusste ja auch in der Regel dann um die Vergangenheit, also es war jetzt nicht das verdeckt.
Ja, aber eine Form von unzureichender Aufarbeitung des Holocaust. Und das, also für mich ist es so, wenn ich mich mit dieser Zeit beschäftige, dann macht einen das ja wahnsinnig traurig und stellt einen vor so viele Fragen. Und diesen Kummer sozusagen, dass man immer noch in einem System lebt, wo das nicht genug aufgearbeitet wurde, den kann ich schon sehr gut nachempfinden. Und ich finde sie interessant als Figur, weil sie so diese Ambivalenz und diese Widersprüchlichkeit so sehr verkörpert zwischen Idealismus und Gewalt und zwischen vielleicht diesem einerseits revolutionären Furor und andererseits tiefem inneren Abgrund.
Du bist ihr auf jeden Fall und ihrem Geist nahe gekommen, also so nah, wie es eigentlich nur geht, als du in der Zelle warst. Ihr habt wirklich dort gedreht. Das ist der 7. Stock in Stammheim. Das war der Stock, wo mehrere der RAF-Terroristen, zumindest diese 4, zusammen wohnen durften. Das war auch nicht üblich, aber der Staat machte damals große, große Zugeständnisse, damit die ganze Sache nicht eskaliert, damit nach außen hin gezeigt wird, wir sind kein diktatorisches Regime, das knallhart durchgreift, sondern auch Terroristen haben Grundrechte. Das wollte man ja zeigen, dass das nach außen die ganze Sache nicht noch verschärft. Was ist heute in diesem 7. Trakt? Ist der komplett leer oder ist der auch noch in Betrieb?
Also das ganze Gefängnis ist in Betrieb und da sind ungefähr 900 Insassen in Untersuchungshaft. Nur Männer. Mhm. Und nur dieser 7. Stock ist tatsächlich leer.
Der ist leer, okay.
Und da gibt's auch Geschichten, dass, also haben mir die Schließer, die da arbeiten, die haben uns ja immer unten abgeholt. Man musste alle Sachen abgeben, also Telefone und so weiter.
Sogar ihr SchauspielerInnen musste das alles abgeben, sogar eure Handys lassen.
Und es hat auch lange gedauert durch diese ganzen Türen, weil du eine Tür geht auf, dann bist du in einem Zwischenraum. Ja. Bis die wieder zu ist, dann geht erst die andere auf. Und manchmal hat es wirklich 45 Minuten gedauert, bis man im 7. Stock war, weil das so ein Gefängnis ist. Und ein bisschen habe ich auch von so Insassen beobachtet, manchmal, wenn die aus meinem Fenster, wenn die Hofgang hatten. Ja. Und da habe ich Geschichten gehört, zum Beispiel, dass da mal ein albanischer Clan im 7. Stock untergebracht war, der irgendwann gesagt hätte, hier spukt's, sie wollen verlegt werden. Also es gibt so viele Legenden um diesen Bardar-Trakt, der wird auch so genannt.
Ja.
Und seltsamerweise hatte ich fast das Gefühl, weil diese Geschichte so berühmt ist und das ist ja das berühmteste Gefängnis dadurch auch in Deutschland, dass die Polizisten, die da gearbeitet hatten, fast so eine Art Stolz hatten über saß die Badebande.
Okay.
Und der Trakt ist seltsamerweise leer.
Aber wussten die anderen Insassen, dass ihr dort einen Film dreht? Haben die das mitbekommen?
Ich habe keine Ahnung, aber am letzten Drehtag haben wir im Hof gedreht.
Ja.
Und da riefen und klopften die Insassen die ganze Zeit gegen die Fenster und haben uns so angefeuert und sogar ganz süße Sachen gesagt. Oder ich habe auch mal mitbekommen, wie der Schließmann durch den Hof lief mit uns und dann riefen aus dem Fenster einer, ganz schön elegant heute, Herr so und so, mit Hut oder also so freche Sprüche.
Also, zu dem Schauspieler.
Zu dem Polizisten, der uns reingebracht hat.
Ah ja, okay. Zu einem der Wärter.
Ja, genau. Und als am Ende, das war dann meine letzte Szene auch, also Enslins letzter Auftritt in diesem Hof.
Ja.
Und dann wurde ich abgeklatscht vom Team, wird man immer beim letzten Take. Und dann haben die aus den Zellen mitgeklatscht und es hatte was sehr Intensives.
Was hat dein Aberglaube, du bist ja sehr abergläubisch, hast du gerade gesagt, was hat der mit dir gemacht dort oben, nachdem du auch von diesen Geschichten gehört hast?
Also ich bin, seit ich dort in Stammheim gedreht habe, fest davon überzeugt, dass Wände und Türen und Räume auch ein Gedächtnis haben.
Warum?
Weil ich das da gefühlt habe, weil das kann man schwer so rational erklären, aber ich habe mich selten an einem Ort und an einem Filmset so klein und bedrückt und traurig gefühlt wie da.
Ja.
Und diese ganze Geschichte und die Isolation und der Wahnsinn, das ist da alles auch in diesen Wänden irgendwie noch drin.
Welchen Bezug hast du zu Energien, die ja überall sind, um uns herum sind? Ich selber habe mal, das soll jetzt nicht amüsant klingen, aber mit Uri Geller, dem berühmten Mentalisten oder was er ist, einen Löffel verbogen, alleine nur durch die Konzentration. Also es hat wirklich geklappt, aber es hat nur einmal geklappt. Also so ein Eierlöffel, aber nicht nur so zu einem U biegen, sondern einmal auch um seine eigene Achse. Ich konnte den Löffel auch danach nicht wieder zurückdrehen. Also der existiert heute noch. So. Und es ging nur durch so eine gewisse Konzentration. Und es hieß immer, halten Sie den zwischen Daumen und Zeigefinger. Und wenn es heiß oder kalt sich anfühlt, dann schon direkt biegen. Ansonsten bis zum Countdown abwarten. Es wurde nicht heiß, es wurde nicht kalt. Ich habe bis zum Countdown abgewartet. Man hat so einen kleinen Sonnenuntergang auch so gesehen. Und dann hieß es biegen. Und habe ich so gebogen. Ich denke, wow, ich kann ihn biegen. Ich kann ihn nicht zurückbiegen. Am nächsten Tag habe ich es noch einmal versucht. Mit der gleichen Anleitung habe ich es nicht geschafft. Also, daher weiß ich, es gibt natürlich Energien, die irgendetwas machen, irgendetwas darstellen. Wie stehst du zu diesen Energien?
Also je älter ich werde, desto mehr glaube ich felsenfest, dass alles tatsächlich Energien sind. Und das mit dem Löffel ist mir noch nie geglückt.
Hast du es versucht schon?
Ja. Und es hat total viel Kraft gebraucht und es war nichts. Also, ja,
nee, es war relativ mühelos sogar. Es geht. Ich brauchte keine große Kraft, sondern nur so einen ganz normalen Druck.
Es hat mit Zustand zu tun. Und eben, ich habe nur gemerkt, dass ich früher immer sehr, ich dachte, ich habe so eine Form von Größenwahn auch in mir, glaube ich. Also Unbedarftheit gepaart mit Größenwahn. Und ich dachte immer, man kann alles spielen, man kann alle die abgründigsten Rollen und die dunkelsten Psychogramme so einfach spielen und ist man dann davon so befreit. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass bestimmte Dinge kann man spielen, aber sie bleiben auch. Also, dass mein Unterbewusstsein das gar nicht trennen kann, ob ich spiele oder ob es wirklich passiert.
Okay.
Und dadurch spielt man manche Rollen nicht ganz so ungestraft. Deswegen, ja, ich glaube auch an Energien.
Welche deiner Rollen, bevor wir natürlich nach Stammheim nochmal zurückgehen, hat diesen krassen Abdruck hinterlassen auf deiner Seele?
Ich weiß gar nicht, ob es Abdrücke sind, aber ich glaube, dass der Körper und die Zellen und die Organe können nicht unterscheiden, ob du eine Emotion wirklich erlebst oder ob du sie erspielst. Weil man spielt sie ja und erlebt sie in dem Moment. Und ich denke, ich habe alles im Griff, aber es ist gar nicht so. Und mir ist das schon öfter widerfahren und es hat sich dann in so Träumen und Albträumen und in den Nächten so gezeigt, wo ich gemerkt habe, da sind doch mehr Spuren in einem, als ich vielleicht glaube. Und das ist auch nicht schlimm, weil ich glaube, eigentlich hat man genau dafür die Kunst und als Schauspielerin macht man es dann wie so eine Stellvertreterin. Ich glaube auch, dass Schauspieler sind eine Art Störenfriede. Also die stehen im Abseits und die erleben Dinge wie so ein Exorzismus für die Zuschauer, um die Normalität zu stören und um den Alltag zu konfrontieren und um die Köpfe zu öffnen oder die Herzen.
Ich muss auch immer wieder die Psychologin zitieren, die auch gesagt hat, das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen ich stelle mir vor oder ich habe es mir selbst erlebt. Das Gehirn, deswegen darf man auch nicht selber sagen, oh, ich bin so ein Trottel. Das darfst du dir nicht sagen, weil das Gehirn denkt dann wirklich, dass du ein Trottel bist. Und du sagst es nur so, einfach um ein bisschen dir Luft zu machen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, naja, aber ich weiß doch, dass ich es nur so dahin gesagt habe. Und dann sagte sie, das Gehirn kann nicht unterscheiden. Deswegen soll man sich selber nicht runtermachen, weil sich das wirklich auf deine Seele auswirkt, wenn du dich runtermachst. Genauso, wenn du eine Depressive spielst, 100 Mal im Theater, ne, und du stimmst mir gerade nickend einfach zu, es färbt auch ab. Also man muss da schon gegenarbeiten aktiv, damit das keine Spuren hinterlässt.
Ja, beides. Ich denke ja auch, dass man sozusagen in der Kunst alles machen kann und dann davon im Privaten irgendwie auch befreit ist. Mhm. Also dass es auch was Exorzierendes oder Reinigendes Positives haben kann, dass ich es halt nicht im Team mache, sondern auf der Bühne.
Was ist denn geblieben von dem Film Haltlos zum Beispiel, den wir letztes Jahr im Kino gesehen haben? Du hast eine Frau dort gespielt, die schwanger wird und ihr Kind zur Adoption freigibt. Auch das ein hochdramatischer Film. Und auch da bist du, glaube ich, durch große emotionale Hochs und Tiefs gelaufen. Intensivste Szene war für dich auch im Nachhinein noch welche?
Bei Haltlos ist was Interessantes passiert. Und das hatte zu tun mit dem Regisseur Kida Ramadan und der Stimmung, die dort geherrscht hat, weil wir sehr unkonventionell gedreht haben. Also ohne Vorbereitung, quasi aus der Hand, auch viel improvisiert an Drehorten und spontan aus dem Bauch heraus entschieden, hier drehen wir jetzt die Szene oder die. Okay. Und ich glaube, dadurch konnte ich nicht so verkopft an die Sache rangehen, sondern sehr intuitiv. Und da habe ich mich Sachen getraut zu spielen oder die sind mir passiert, die ich mich auf diese Art und Weise, glaube ich, noch nie zuvor getraut habe. Also so bestimmte emotionale Zusammenbrüche und Tränenergüsse und so, wie ich die, glaube ich, in der Authentizität noch nicht gespielt habe. Anders schon mit Vorbereitung und Zeit und so geht es auch. Aber da war das, irgendwie war was anders. Und ich würde im Nachhinein sagen, dass das schon die eindrücklichsten gebliebenen Erinnerungen an diesen Dreh waren.
Wie ist der Rest des Tages für dich verlaufen, als du diese Szene gedreht hast?
Also ich finde ja zum Beispiel Weinen hat, man sagt ja auch, Tränen sind so die Sanitäter der Seele. Also ich finde, Weinen ist ja eigentlich eher was ganz Tolles, weil auf einmal das Innen und das Außen miteinander kommunizieren. Das ist wie wenn es regnet, dann kommuniziert Himmel und Erde. Mhm. Und so Flüssigkeiten sind auch was sehr, das Kino, die Kamera liebt das ja auch. Wir himmeln ja an, wenn eine Träne kommt im Kino oder so. Ja. Schweiß oder Blut oder so. Also Tränen sind auch was sehr Sinnliches und deswegen finde ich, nachdem man geweint hat, ist das eigentlich immer eher was Angenehmes.
Okay. Aber diese Szene hast du hervorgehoben. Also du hast gesagt, ich habe etwas gemacht und ich habe mich etwas getraut und du hast schon viel, also Drama gehabt, du hast schon viel Ausbrüche gehabt und Verzweiflung und Wahnsinn, wenn du so willst. Aber das war nochmal etwas ganz Besonderes. Also das war für dich nochmal eine Stufe höher. Hat er dich dazu gebracht, der Regisseur?
Nee, ich hatte das Gefühl, dass da so fast ein utopischer Zustand gekommen ist, dass, ich sag jetzt einen blöden Satz, aber dass die Figur oder das Subjekt zum Tänzer wird und ich zum Tanz. Mhm. Und das ist eigentlich wie das Größte für mich, wenn das mir passiert. Also, dass ich nicht mehr wie der Steuermann bin, der Virtuos des Schiff lenkt, sondern dass ich eigentlich Teil einer Bewegung werde.
Ja.
Und ja.
Wie sah deine Vorbereitung für diese Szene aus? Wie lange dauerte diese Vorbereitung, bis du bereit warst, dass die Klappe fällt?
Mein ganzes Leben.
Okay, und an dem Tag im Besonderen? Oder hast du das, weil es dein ganzes Leben war, aus dem Stand gespielt?
Ja.
Du nickst. Krass. Das war Haltlos. Dann gehen wir zurück noch einmal nach Stammheim. Da waren wir eigentlich stehen geblieben. Aber man kann mit dir so schöne Ausflüge machen. Weißt du, es öffnen sich immer so viele Türen. Aber du kennst das, oder? Es öffnen sich so viele Türen und durch jede Tür möchte man gehen. Nein, du kennst es nicht. Jetzt willst du gar nicht mehr sprechen. Du kommunizierst doch. Man hört uns nur, Lilith. Man kann dich nicht sehen.
Nee, it takes two to tango.
Okay, it takes two to tango. Also gut, dann tanzen wir einmal weiter. Beschreib noch ganz kurz, du hast gespürt in den Mauern in Stammheim, es sind diese originalen Zellen gewesen, in denen die RAF-Terroristen dort damals waren. Da hast du etwas gespürt, diese Wände erzählen noch Geschichte. Ihr habt auch nur dort gedreht, ne? Ihr habt nicht die nochmal nachgebaut irgendwo, sondern ausschließlich da, was letztendlich ein Geschenk war, oder?
Das hat den ganzen Film für mich zu einem hochinteressanten und auch hochkünstlerischen Projekt gemacht und einem fast psychischen Experiment, dass man in die echte Zelle, wo dieser Mensch gelebt und gestorben ist, einzieht und dann in diesen Kostümen steckt, in dieser, es ist ja auch eine Zeitreise und gleichzeitig ist es auch so ein Zeitzeuge von jüngster deutscher Geschichte. Und da so reinzugehen auf diese Art und Weise hatte was jenseits von Schauspiel auf eine Art.
War noch etwas zu sehen von damals aus den 70ern? Gab es irgendwas, was in die Wand eingeritzt war oder irgendwo raufgeschrieben?
Also die Zellen sind überhaupt nicht saniert worden. Das heißt, ich glaube, die Sanitätsanlagen, die Toilette ist und das Waschbecken ist erneuert. Und ansonsten das Gitter am Fenster, die Wände, der Lack der Türen ist nicht renoviert. Also das sind genau die gleichen Türen und Räume wie damals. Und,
ja.
Und dann gab es eine Situation, weil du fragst, da kam der Chef des Gefängnisses mit 4 Büchern in meine Zelle. Und ich saß da gerade und las Willy Brandt, weil meine Zelle war ja genauso eingerichtet wie bei ihr. Und sie hatte sehr viele Bücher und Schallplatten und eine Geige und bestimmte Utensilien. Und wir haben das nach den Fotos 1:1 nachgebaut. Und der Regisseur Niki Stein hatte auch eine ganz akribische Art und Weise, dass da wirklich nur Bücher sind, die sie gelesen hätte und Tageszeitungen, die sie gelesen hätte. Und wenn da irgendwas verkehrt war, eine falsche Schallplatte, dann ist er sogar richtig entrüstet gewesen. Und das hatte was fast Fetischistisches, was toll war. Ne? Dass jemand sich wirklich tief von innen auskennt mit einer Substanz und nicht so aneignet, so ein Stoff. Und da kam dieser Gefängnischef mit 4 Büchern aus der Gefängnisbücherei und meinte, hier, die hatte die Frau Enslin damals auch geliehen. Und dann habe ich hinten in den Büchern gelesen, 17. Mai 76, Zelle 719, Enslin, Gudrun und dann die Unterschrift. Und da hat es für mich noch eine andere Ebene angenommen, dass ich plötzlich ihre Schrift und dann auch noch ihr Buch, was sie anscheinend gelesen hat, in den Händen hielt.
Steht dieses Buch noch in der Gefängnisbibliothek?
Ja.
Wirklich, also jeder Insasse könnte es ausleihen, sich hinten möglicherweise eintragen. Ich weiß nicht, wie die das heute machen oder so, das schon.
Ja, da sind ganz viele weitere Namen über Jahrzehnte drin.
Ach, okay.
Vielleicht ist es jetzt raus, aber es ging auf jeden Fall noch bis, weiß ich nicht, 2000 irgendwas.
Du hast eben schon gerade, als du erzählt hast von den Insassen heute, die auch euren Dreh mitbekommen haben und teilweise dann auch dem anderen Wärter dort unten zugerufen haben, schöner Hut heute, da hast du schon ein bisschen angedeutet, dass natürlich auch eine ganz besondere Rolle spielt, das Verhältnis zwischen Insassen und den Wärtern. Und das ist ja in diesem Dokudrama genauso, denn da gab es den Herrn Bubeck, der kurioserweise wirklich fast so heißt wie Bubak, der Generalstaatsanwalt, der Generalbundesstaatsanwalt, glaube ich, der ermordet wurde in der Zeit. Kurios eigentlich, oder?
Sehr seltsam, weil es auch ein ungewöhnlicher Name ist.
Beides, oder? Ne? Es ist nicht Müller, Hinz und Kunz. Also allein das schon kurios. Durch seine Augen erleben wir das Ganze natürlich auch. Er steht dort im Mittelpunkt und hatte wirklich ein ganz besonderes Verhältnis zu diesen Terroristen, die ihn im Prinzip die ganze Zeit beschimpft haben, aber er ist da cool geblieben. Beschreib ganz kurz, was du herausgefunden hast über das Verhältnis zwischen Gudrun Enslin und ich weiß gar nicht, wie sein Vorname war. Er hieß auf jeden Fall Bubeck. Ich weiß nur den Vornamen gerade nicht.
Horst?
Vielleicht Horst.
Ich weiß es gerade auch nicht. Also das ist ja eine Perspektive, die man eigentlich so noch nie in irgendeinem anderen Film über die RAF gesehen hat, ne? Das macht es zu einer besonderen Figur, finde ich. Und auch sehr wichtigen Figur, weil wir sind ja sozusagen in dieser Kammerspielhölle dieses siebten Stockes in dem Trakt drinne. Und wir verlassen ihn ja auch nicht, außer bei den Gerichtsprozessen. Aber diese ganzen Aktionen von draußen bekommen wir nur über Medien, also Fernseh und Zeitungen mit. Und das macht den Film, glaube ich, auch zu was Besonderem. Vor allem, weil er die Blindheit und den Dogmatismus und die Paranoia auf beiden Seiten zeigt. Also sowohl drin als auch draußen. Und zum Beispiel, wenn der Bader da mit dem Zollstock die Meter ausmisst, wo der Polizeibeamte sitzen darf, wenn sie da lesen dürfen.
Genau, denn ihnen wurden 15 ja Meter Abstand wurden ihnen zugesichert.
Genau.
Und der Stuhl war nur 13,50 Meter.
Sowas. Dann ist ja der Bader genauso kleinkariert, wie er es den
der schwäbische Vollzugsbeamte
der Justiz vorwirft oder so. Ja. Und das finde ich interessant, weil es zeigt sozusagen die Blindheit und den Wahnsinn auf beiden Seiten.
Inwiefern hast du den Hungerstreik, den ihr, also nicht ihr, aber den die RAF-Mitglieder dort im Trakt, es gab mehrere Hungerstreiks von ihrer Seite. Du hast den ja auch in gewisser Weise gespielt. Musstest du dafür abnehmen? Hast du dir körperlich nochmal eine bestimmte Vorbereitung gegönnt, angetan?
Na, ich habe wahrscheinlich weniger gegessen als sonst. Ich bin sonst ziemlich verfressen. Und
was man nicht unbedingt sieht.
Nee, also. Ich habe jetzt nicht so die Kilogramme verloren dafür. Ja. Aber ich habe trotzdem auch so inhaltlich, dachte ich kann, also so einen Hungerstreik muss man ja irgendwie auch spielen. Den kann man ja nicht nur spielen, den muss man ja auch glauben. Und habe so intervallmäßig wenig gegessen in der Zeit. Ja. Und trotzdem, ganz verzichten ging auch nicht, weil so eine Rolle des fordert einen schon, diesen Drehtag ist ja auch sehr lang, 12 Stunden und ja, braucht viel Konzentration und Aufmerksamkeit. Und das ging irgendwie für mich nicht. Also ich habe da das normale Knast-Catering bekommen. Also das, was die Insassen auch bekommen, haben wir auch bekommen.
Und
das war jetzt nicht besonders lecker. Gut. Deswegen habe ich, glaube ich, einfach nicht so viel gegessen. Okay. Und sonst hat mich eher interessiert, dieser Zustand von, wenn man so ausgehungert ist. Und auch die Verstiegenheit und die Vehemenz dahinter, sowas durchzuziehen, so eine Eigenfolter im Grunde genommen. Und ja, der Zustand hat mich eher interessiert.
Die Terroristen haben sich ja zwangsernähren lassen dann. Das war für mich tatsächlich bisher ein Wort nur. Okay, Zwangsernährung, da muss man halt irgendwie essen. Ich hatte bis zu dieser Doku gar keine konkrete Vorstellung davon, wie das abläuft. Aber die haben sich dann festschnallen lassen auf einer Trage. Die wurde dann in einen Raum gerollt und da wurde ihnen mit Gewalt ein Schlauch, ich glaube, durch die Nase oder so eingeführt.
Durch die Nase und also nach den Protokollen von diesem Bubeck war es so, dass zum Beispiel der Bader, der hat das einfach geschehen lassen und die wirklich sich am radikalsten, also am fanatischsten dagegen gewehrt hat, was zur Folge hatte, dass es für sie viel schmerzhafter wurde, war immer Anselin. Also die wirklich wie so eine Märtyrerin oder wie so eine religiöse Kreuzritterin das eigentlich so durchgezogen hat. Und da an der Stelle wird sie für mich irgendwie auch manchmal zu einer, sie ist eine sehr positiv belegte Figur, aber zu so einer Jeanne d'Arc oder so.
Also, aber das darf man ja kaum sagen, oder positiv belegte Figur.
Deswegen sage ich es ja so differenziert. Ja. Also zu so einer, weil sie sozusagen die kompromissloseste und konsequenteste in ihrem Wahn ist.
Der Herr Bubeck, ein total sympathischer Typ. Ich fand erstaunlich auch, wie er dargestellt wurde, wie entspannt er mit den Inhaftierten dort umgegangen ist. Also immer höflich geblieben, auch wenn sie ihn Arschloch beschimpft haben die ganze Zeit. Oder was ist so ein Satz, den Sie zum Beispiel, den Anselin zu ihm gesagt hat?
Also meistens sage ich nur Hals, Maul, Schwein, Arschloch. Also ich rede in einem fast wie so eine strenge Oberkommandantin mit ihm und würde, soweit ich weiß, haben die ihn fast keines Blickes eigentlich gewürdigt. Also und alle Männer waren, also Beamten waren Schweine und die Frauen Fotzen. Darf man nicht benutzen, aber so haben die ja geredet. Das war ja das Vokabular.
Ja. Der lebt nicht mehr, oder?
Nee, der ist tot. Der hat seine Memoiren noch geschrieben.
Mhm. Ja. Wenn du dein Drehbuch bekommst oder ein mögliches Drehbuch, wo liest du das Drehbuch am liebsten?
Das kann ich wirklich nicht beantworten. Okay. Ich lese es einfach dann und wann und wo es mir möglich ist.
Okay.
Ja, am liebsten natürlich in Papierform ausgedruckt. Mhm. Aber manchmal geht es nicht, wenn ich in anderen Städten bin oder so.
Ja.
Und ich weiß aber, dass als ich das gelesen habe, wollte ich unbedingt diese Rolle spielen. Also es kam mir fast wie so ein ganz logischer nächster Schritt in meinem künstlerischen Dasein vor.
Ja.
Es hat viel auch damit zu tun, dass ich die letzten anderthalb Jahre Antigone am Deutschen Schauspielhaus Hamburg spiele.
Mhm.
Und die Antigone ist ja, also seit, als ich mich dann mit Enslin beschäftigt hatte, konnte ich fast eins zu eins die Sätze aus einer enslinischen Warte sprechen. Und in dieser Inszenierung von Karin Bayer bin ich auch schon die ganze Zeit in einer Art Zelle, also
okay,
aus Kalk. Aber trotzdem ist man so in der Psyche, in dem Kopf von der inhaftierten Antigone im Kerker.
Ja.
Und also das hat mich berührt, dass quasi so ein alter Text fast eins zu eins man darauf legen kann, wie so eine Schablone.
Ich glaube, da habe ich ein sehr schönes Bild gesehen. Das ist da, wo du so im langen Gewand mit einem Skelett in der Hand
ja,
über die Bühne gehst, oder?
Genau.
Es ist ein interessantes Bild.
Ja, genau. Und also es macht die beiden auch zu interessanten Figuren, weil sie so diesen fast suizidal leidenschaftlichen Blick in den Tod haben. Da kenne ich fast keine andere Figur, als wäre der Tod eine fremde Heimat.
Ja. Tod ist ja der ultimative Kontrollverlust. Das, was du bisher erzählt hast, das klingt eigentlich, als könntest du dich sehr gut mit dem Phänomen des Kontrollverlusts anfreunden. Oder sogar, es ist sogar erstrebenswert, die Kontrolle zu verlieren, um komplett und authentisch in eine Rolle überzugehen. Also das, was du bei Haltlos gerade beschrieben hast, das ist ja wie Kontrollverlust. Da hast du etwas gemacht, eine Tiefe erreicht, die du vorher noch nicht erreicht hattest. Also ist das etwas, was du anstrebst sogar?
Das ist interessant, die Frage, weil mir ist aufgefallen, dass ich in den letzten Jahren tatsächlich oft mich für Projekte interessiert habe oder für Zustände, also in der Arbeit, wo mir fast der Kontrollverlust zu einem gewohnten Stadium geworden ist, also zu was Komfortablem. Und es bei mir fast eher darum geht, ums Gegenteil, also mich zu verwurzeln oder so. Ja, das ist interessant. So die Trance ist ein Zustand, in dem ich mich irgendwie sehr zu Hause fühle. Aber nur in der Arbeit.
Nur in der Arbeit. Ja. Also du würdest zu Hause jetzt nicht meditieren, um das Erreichen dieses Zustandes zu trainieren und leichter abrufen zu können.
Nee, es ist eher so, dass ich in meinem beruflichen Feld schon so exzessiv bin, also in den Rollen, so mich verströmend oder so, dass ich dann im Privaten fast eher versuche, den Boden zu fühlen.
Kontrollverlust durch Alkohol ist was ganz anderes, oder? Nicht erstrebenswert.
Ist ganz was anderes, ja. Und ich kann aber verstehen, dass zum Beispiel die Deutschen sind ja sehr pflichtbewusst und sauber und organisiert und so. Ich verstehe, dass diese Zusammen-, wenn man jetzt den ganzen Tag in einem Büro sitzt oder so und sich mit sehr rationalen Dingen beschäftigt, dass man dann am Wochenende diesen Kontrollverlust vielleicht braucht oder anstrebt. Das kann ich nachvollziehen. Und bei mir ist es gerade eher umgekehrt, dass ich die ganze Zeit mich eher in so solchen Stadien bewege beruflich, dass ich dann privat das nicht auch noch tun könnte.
Ja, ja, das ist nachzuvollziehen. Und die Deutschen trinken sehr viel im Vergleich. Wir sind ganz vorne dabei, ne?
Ja, und das ist so seltsam, weil man dann Deutschland sieht und das so kennt. Also Bayern zum Beispiel. Und dann auf einmal beim Oktoberfest und Karneval hört man nur noch so brabbelnde, die Sprache wird nur noch zu so einem, wie Tiere, zu so einem Brabbeln und die Gesichter werden wie Fratzen und dann so überschäumende Bierkrüge und so. Und das ist so eine seltsame Doppelnatur der Deutschen.
Stimmt.
Einerseits ist es ganz strukturierte, pflichtbewusste, ordentliche und dann das. Diese Schizophrenie finde ich interessant.
Und ein betrunkener Bayer sieht jetzt nicht gerade aus wie ein Löwe, oder?
Nein.
Also, es ist sicherlich kein Löwe.
Nein.
Du kennst dich mit Tieren natürlich aus. Eine deiner, ja, auch wahrscheinlich krassesten Rollen war ja die in Wolf, dieser Film von Nicolette Krebitz.
Wild.
Habe ich gesagt Wolf? Ja. Wild, weil es um Wolf geht, Wild. Ist auch lustig in dem Film, Wolf. Nein, der Film heißt in der Tat Wild und da geht es um eine Beziehung. Du bist ITlerin, die auch ausbricht und es geht eine Beziehung. Und es ist eine Liebesbeziehung, wenn du so willst, zu einem Wolf. Frau verliebt sich in einen Wolf. Und du hast gedreht mit einem echten Wolf, was man sich ja kaum vorstellen kann. Ist es ein so dressierter Wolf, der gerne für Fernsehproduktionen, Filmproduktionen genommen wird? Oder wie kann man mit einem Wolf zusammendrehen?
Nee, man kann ja einen Wolf nicht dressieren. Deswegen ist er ja ein wildes Tier, weil es nicht geht. Sonst wäre es ein Hund. Also es ist so wie mit einem Löwen oder so. Aber du kannst ihn quasi trainieren und an bestimmte Codes versuchen zu gewöhnen, beziehungsweise an Menschen zu gewöhnen. Aber dressieren kann man ihn eben nicht. Und er arbeitet nur, wenn er hungrig ist. Also es geht alles nur über Fressen. Und ja, aber nach wie vor eine komplett lebensverändernde Erfahrung, mit diesem Tier zu arbeiten.
Was hast du als erstes gedacht, als du die Rolle angeboten bekommen hast?
Damals wusste ich, dass ich die spielen muss. Und das Muss ist groß geschrieben. Also es kam mir vor eine Schicksalsfügung. Ich wusste, dass ich da was zu sagen habe, was ich sagen muss zu dem Thema. Und ich habe seltsamerweise über den Wolf überhaupt nicht nachgedacht im Sinne von, ob wie das wohl wird oder ob das geht oder ob das gefährlich ist. Ich hatte da wie so einen blinden Fleck.
Okay, also keine Angst. Mm-mm. Nicht mal wirklich Bedenken. Mm-mm. Bisschen Unsicherheit. Mm-mm. Noch nicht mal das. Mm-mm. Okay, krass. Wie hast du denn, also ich weiß zum Beispiel, es gibt eine berühmte Pianistin, Hélène Grimaud, die lebt ja mit Wölfen zusammen, dafür ist sie bekannt. Also es gibt ein Wolfsgehege, da ist sie akzeptiert. Aber die kennen sich Jahrzehnte mittlerweile. Du hast innerhalb von ein paar Wochen vermutlich das Vertrauen, war es ein einziger Wolf, mit dem du gedreht hast oder mehrere?
Ja, ein Hauptwolf.
Ein Hauptwolf.
Der ist in allen Szenen, außer in einer Szene, wo ich ihn an der Leine führe, aber das ist 10 Sekunden, ist es ein Mann, ein anderer Wolf.
Wie lange hast du... Nein, du musstest dich nicht gewöhnen. Wie lange braucht es, bis der Wolf sich an dich gewöhnt hatte und wie hast du es angestellt?
Also ich bin 3 Tage nach Ungarn, der kam aus Ungarn, Ungarn geflogen und habe mit dem Wolf geübt. Also so einfache Dinge wie an der Leine führen, neben ihm stehen, neben ihm liegen, ihn streicheln, anfassen, so eine Dinge.
Ist er das gewohnt gewesen, den Umgang mit Menschen?
Ja, er ist an seinen Trainer gewöhnt. Und dann ist das ganze Wolfsrudel, weil man darf einen Wolf nicht aus seinem Rudel trennen, ist dann nach Halle-Neustadt, wo wir gedreht haben, gekommen. Und dann haben wir direkt losgedreht. Also ich hatte nicht so viele Wochen, sondern nur diese 3 Tage. Und es ging immer eher darum, dass der Wolf keine Angst vor mir hat und nicht umgekehrt. Er geht natürlich Hand in Hand.
Wie hast du sein Vertrauen gewonnen?
Ich musste immer ganz leise sprechen, durfte keine auffälligen Gesten machen. Und im Nachhinein würde ich sagen, war er der allerbeste Schauspiellehrer meines Lebens, weil er hat mir sofort misstraut, wenn ich mich unwohl gefühlt habe. Und dadurch hat er mich quasi zu einer großen, authentischen Kraft und Wahrhaftigkeit gezwungen. Sonst hätten die Szenen nicht funktioniert.
Welche Szene war die schwerste zu drehen?
Mit dem Wolf?
Mit dem Wolf.
Naja, es gab da so eine Szene, wo der mich eigentlich so am Hals lecken soll und so fast so eine Art Liebesszene. Und das da an dem Drehtag war er satt. Also da hatten wir schon so eine Szene, wo ich Omelette mache in der Küche, wo er mehrmals diese Omelettes gegessen hat, gedreht. Und er war einfach total satt und hatte kein Interesse mehr an mir oder an dem Fleisch und so. Und dann hat man mich erst mit Leberwurst eingeschmiert am Hals und dann mit Honig, weil er das mag. Später mit Sahnetorte, weil das so eine Art Leibspeise von ihm anscheinend ist. Und das hat alles nicht geklappt. Und da waren alle schon sehr verzweifelt, weil der Wolf darf auch nur sehr kurz drehen, 2 Stunden. Und das war dann vorbei oder so. Und dann ganz am Ende, und es war wie, als hätte er wie so ein Marlon Brando auf einmal gemerkt, na gut, okay, ihr wolltet es alle. Und hat dann auf einmal in einem Take alles gemacht, was er sollte. Also, und dann war das wie so ein Geschenk von ihm an uns und den Film. Und das ist bis heute so vielleicht auch die besonderste Szene so.
Dann gab es natürlich diese eine wirklich krasse Szene, wo er dich oral befriedigt, dein Menstruationsblut dann leckt. Wie schwer war diese Szene zu drehen? Hat das auch mit Leberwurst funktioniert?
Nee, da hatte ich sozusagen so ein Himbeerblut, also Blut, was nach Kunstblut, was nach Himbeeren schmeckt, weil er darauf reagiert. Und dann hatte die Regisseurin kleine Fleischstückchen, die sie mir von hinter der Kamera zwischen die Knie und so geworfen hat. Und der Wolf hat dann sich davor getastet. Und das war aber auch eine Art Kontrollverlust. Der Moment, wo er wirklich zwischen die Beine gegangen ist.
Ja.
Und ich auch noch den Kopf nach hinten werfen sollte. Und da hatte ich tatsächlich keine Kontrolle mehr. Und das hatte aber auch was unglaublich, wie soll ich das beschreiben? Erhabenes, in dem, genau, vielleicht durch diese Kontrollverlusterfahrung. Also, ich weiß, dass ich danach kaum ansprechbar war für eine Zeit.
Bist du mit Hunden aufgewachsen? Hast du einen Hund gehabt schon? Also, bist du vertraut mit Hunden?
Nee, gar nicht.
Genau, nicht mal das.
Nicht mal, nee.
Kennst du Angst?
Ja, ich habe große Ängste. Aber vielleicht am wenigsten Angst. Ich habe keine Angst vor. So, wie soll ich das beschreiben? Also ich bin, was so körperliche Sachen angeht, zum Beispiel von hohen Klippen ins Wasser zu springen oder so, bin ich sehr angstfrei, sehr mutig. Ich habe aber andere Ängste.
Also größere?
Ja.
Also so allgemeinere Ängste, die Gesellschaft
hat. Ja, zum Beispiel vom Tod. Obwohl du hast ja was Interessantes gesagt mit dem Kontrollverlust. Hm. Vielleicht ist es ganz schön, für den, der stirbt, sterben vielleicht ganz schön. Nur für die anderen ist es total blöd.
Ja. Lilith, wir haben einen kleinen Eindruck bekommen, wie du arbeitest, was deine Schauspielerei ausmacht. Sag zu dem Wolf auf jeden Fall noch, zu dem Film Wild, was hat es für dich verändert? Denn es war... Hast du gerade angedeutet, du warst danach nicht mehr dieselbe, auch nicht als Schauspielerin. Was ist anders seitdem?
Vorher ich kam ja vor allem von der Theaterbühne davor und bin sehr jung auf die Theaterbühne schon gekommen. Und da hatte ich so in mir so ein Werteethos, wo ich immer das Spielen als eine Form von Kampf betrachtet habe. Und da immer den Eindruck hatte, ich gehe auf die Bühne und ich bewaffne mich. Und in dem Film habe ich gelernt, mich komplett nackt zu machen. Ja. Auf einem, nicht nur abgeschminkt äußerlich, aber auch das, sondern auch nackt auf einem emotionalen und seelischen Gebiet. Mhm. Und die Waffen abzulegen. Und es hat mich nicht mehr verlassen seitdem.
Welche Rollen trägst du gerade in deinem Kopf mit dir rum? Also was kommt?
Also ich probe in einem Hamburger Schauspielhaus Hamlet mit Frank Castorf.
Da darfst du die Ophelia sein.
Mal sehen, ich weiß es noch nicht.
Ach, du weißt es noch nicht mal.
Und
du hast Blanco zugesagt.
Ja, bei manchen Leuten sage ich Blanco zu.
Egal was.
Bei Frank Castorf, ja.
Aber gibt es denn außer Ophelia noch gute Frauenrollen in Hamlet?
Es ist egal.
Das Schöne an der kleinen Rolle ist, dass man auch einfach mal ein bisschen weniger zu tun hat, oder? Kennst du das? Oder würdest du bei der kleinen Rolle ständig im Bühnenrand sitzen und sagen, ich will jetzt da eigentlich spielen? Ich will jetzt eigentlich die Ophelia spielen?
Nee, ich bin auch da relativ uneitel oder in sehr blindem Vertrauen an Castorf, der einem ja so Rollen wie Maß schneidert. Und es ist mir noch nie passiert, dass ich da nicht mich darstellerisch, sprachlich auf allen Ebenen herausgefordert und verbessert habe, sozusagen. Ja. Und deswegen ist es tatsächlich einer der ganz wenigen Menschen, wo ich blind zusage.
Du bist aufgewachsen im Westen von Berlin, oder?
Ja, in Kreuzberg.
Denn ich habe gelesen, du sprichst extrem gut Russisch.
Ja.
An Russisch hat dich irgendwas fasziniert.
Ja.
Was war's?
Also ich habe das in der Schule gelernt und hatte, da, interessant, ist mir vorhin nicht eingefallen. Meine Russischlehrerin hat uns tatsächlich ganz viele Filme gezeigt, an die ich mich an jeden einzelnen sehr gut erinnere. Russische sowjetische Filme. Und ich glaube, dass sie mich fundamental geprägt haben. Vielleicht ist das mein Eintritt gewesen ins Kino. Fällt mir aber jetzt erst ein.
Interessant.
Und ich hatte dann auch großen Zugang zu der russischen Literatur, also über die Schule zu Tschechow, über die Lehre der Sprache zu Tschechow, zu Dostojewski, zu Tolstoi. Und kann mich da sehr identifizieren mit der sogenannten russischen Seele.
Hast du die auch in Russland auch erleben dürfen, die russische Seele?
Ja, mit 16 habe ich ein Praktikum gemacht im Kinderheim in St. Petersburg. Und war da mal mehrere Wochen und war immer sehr fasziniert von Moskau und Petersburg und diesen breiten Boulevards und den Gesichtern und der Sprache und der Lebensweise und so.
Was macht die Sprache aus? Ich verstehe nichts davon, aber mich hat sie auch immer fasziniert. Neben Japanisch fand ich, weil sie so ganz anders funktionieren als unsere romanischen Sprachen zum Beispiel, weil sie so anders ist, aber auch was sehr Weiches hat, oder? Das Russische.
Ja, und das ist so, zum Beispiel sagt man ja im Russischen, ja, чувствую. Also statt ich denke, sagt man, ich fühle.
Witzig.
Und das benutzen die ganze Zeit, so wie wir ich denke benutzen.
Ja.
Und ich glaube, die Sprache kommt mehr aus dem, vielleicht mehr aus dem Unterleib, aus dem Bauch und aus dem Herzen. Und das hört man ja auch, das Timbre ist ja, eine Stimme klingt ganz anders, wenn sie Russisch spricht, als wenn sie Deutsch spricht. Und das würde ich sagen, die schönste Sprache der Welt.
Ach, krass. Dann hast du wahrscheinlich auch viele bekannte Freunde in Russland?
Nein, leider nicht.
Ach, gar
ich habe eine russische Freundin.
Ja.
Oder zwei.
Hast du Kontakt zu denen?
Ja, aber die wohnen, die sind im Exil.
Die sind alle im Exil, okay. Ja, spannend. Ganz zum Schluss noch eine kleine Autovervollständigung. Vervollständige folgende Sätze, spontan.
Okay.
Leben fängt da an, wo...
Okay, warte mal. Das müssen wir
aber ich habe gleich gemerkt, dass du diese Herausforderung findest du schon wieder gut. Du hast gleich angefangen zu strahlen.
Aber schwer.
Ja, ich weiß.
Wir den Tod als Teil des Lebens und nicht als Gegenteil begreifen.
Das Geräusch, das zum Soundtrack meines Lebens gehört, ist... Oh, du greifst aus deiner Tasche gerade. Jetzt bin ich ja voll gespannt, was du da rausholst. Sie lächelt und guckt in die Handtasche. Die hast du immer dabei?
In letzter Zeit, ja.
Warum in letzter Zeit?
Weil ich es gerade übe.
Weißt du schon wofür?
Nö, einfach so.
Okay, aber irgendwas muss dich ja fasziniert haben an diesem Gerät.
Nö, die hat mir mein Freund Breze Göring in die Hand gedrückt. Der hatte ganz viele davon.
Ja.
Und jetzt habe ich die meistens dabei.
Oh, wie cool, dein Musikerkollege. So, Wüste bedeutet für mich...
sich selber zu treffen.
Warst du schon mal in der Wüste?
Ja, in Khwarzazad, da haben wir den Film mit John Malkovich gedreht.
Ah.
Seneca.
Ja, Seneca. Und das war das erste Mal Wüste für dich?
Ja.
Und du hast dich selbst getroffen da. Ist es die Stille oder was ist es? Denn da ist wirklich wenig Sound, oder?
Ja, und die Farben verändern sich die ganze Zeit. Also die Wüste ist wie so eine... wie so ein Film, der abläuft. Also plötzlich schaust du dich um und alles ist blau, dann ist alles rosa und dann ist alles braun. Und irgendwie ist es wie, als ist man in der Isolation. Man ist ja irgendwie isoliert. Oder in dieser Weite. Das macht etwas mit dem Geist, die Ausdehnung, weil die hat man ja in den Städten nie. Wir sind ja immer umzingelt.
Und das menschliche Auge braucht ja Weite. Das menschliche Auge erholt sich ja, wenn es nicht an die Häuserschlucht guckt, sondern das menschliche Auge braucht eigentlich Weite, habe ich gelesen. Und es macht Sinn, warum man sich so wohlfühlt, wenn man die Berge vielleicht hinten sieht. Aber du hast ganz viel zwischen dir und den Bergen, anders als in einer Stadt. Wo immer gleich eine Begrenzung, weißt du, vor dir steht. Und ja, aber manche entdecken das erst im Laufe des Lebens, wie gut Weite tut. Interessant. So, und ganz zum Schluss kriegst du von mir drei Begriffe. Sage einfach ganz spontan, was dir einfällt. Also es ist nicht schwer. Dunkelheit.
Mond.
Ah, der Mond, witzig. Bei Dunkelheit denkst du gleich an das Helle. Finde ich gut. Das ist toll. Okay, Meerjungfrau.
Schaum.
Ah. Wolltest du mal eine Meerjungfrau sein?
Also es wäre meine Traumrolle.
Wirklich?
Ich warte nur auf das Engagement, dass es endlich erkannt wird.
Na gut, vielleicht wird die Volksbühne in Berlin irgendwann mal Ariel, die Meerjungfrau, in einer anarchischen Version auf die Bühne bringen.
Nee, im Film. Es muss unbedingt im Film sein.
Ja gut, das ist leider zu spät. Ne? Das wurde ja jetzt vor kurzem erst verfilmt. Und ganz zum Schluss, die Beatles.
Das eine
nochmal. Ah, okay, du denkst an einen speziellen Song.
Ja.
Also man kann auch sagen, ich habe gar keinen Bezug zu den Beatles. Auch das wäre eine Aussage.
Doch, doch.
Doch, doch.
Da gibt es einen Song, wo die...
Aha.
Ach, ich frage nochmal.
Die Beatles.
Ah!
Aus welchem Song war das?
Nee, das sind die hysterischen Fans.
Das sind die hysterischen Fans. Meinst du, die haben so tief geschrien? Ich glaube nicht, Lilith. Also, Lilith, das geht noch höher. Ich danke dir. Lilith, das war eine ganz schöne Begegnung. Super interessant. Tausend Dank für heute und bis bald.
Dankeschön.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Leute, Versicherungen, wirklich schlimm. Wenn wir als erwachsene Menschen noch bei irgendetwas unsicher sind, dann sind das doch Versicherungen. Welche brauchen wir und welche fehlen uns?
Pro Kopf, und da zählt jeder, also jedes Kleinkind auch dazu, gibt der Bürger, die Bürgerin ungefähr 2670 Euro im Jahr für Versicherungen aus. Das finde ich ist schon eine ganze Menge. Aber es sind oftmals nicht die richtigen und nicht die wichtigsten dabei. Und das ist die Krux und da sollte man auf jeden Fall ran, denn das kann im schlimmsten Fall der Fälle existenziell werden.
Versicherungen sind kompliziert, schwer zu verstehen und es gibt immer die Angst, etwas falsch zu machen. Genau deshalb gucken wir in der dritten Staffel von Gold und Asche Projekt Versicherung ganz genau drauf. Schritt für Schritt das Wichtigste für eure Absicherung. Wir von der ARD Finanzredaktion haben mit verschiedenen Experten gesprochen und bringen euch das unabhängig, verständlich und kurz auf den Punkt. Und sagen euch auch, welche bestehenden Versicherungsverträge ihr im Nachhinein noch einmal überprüfen solltet. Wir klären, warum die Haftpflichtversicherung ein absolutes Muss ist.
Und deswegen ist diese Versicherung ein absoluter No-Brainer. Mit, ich sag mal, einem Fünfer im Monat bist du dabei. Teilweise noch günstiger. Und sicherst das einfach ab, dass du niemals dir Sorgen machen musst um deine finanzielle Existenz durch irgendwelche Missgeschicke, die dir mal passieren können, wo du andere Personen, dein Eigentum oder die Person an sich selbst geschädigt hast.
Oder von welcher Versicherung ihr besser die Finger lassen solltet. Zum Beispiel von der kapitalbildenden Lebensversicherung.
Die sind einfach so gering, diese Zinssätze, dass es sich für mich deutlich mehr lohnt, mein Geld auf ein Tagesgeldkonto zu legen, als in eine kapitalbildende klassische Lebensversicherung.
Und wir wägen ab, für wen welche Versicherungen sinnvoll sind und welche nicht. Auch bei Versicherungen wie der Berufsunfähigkeit, die am ersten Moment total logisch erscheint.
Wenn Sie einfach mal rechnen, wie hoch ist Ihr Lebensarbeitseinkommen, sagen wir von 25 bis 65, das sind 40 Jahre, rechnen das mal hoch. Das ist das, was Sie riskieren, wenn Sie nicht mehr arbeiten können. Und eine staatliche Versorgung gibt es dafür kaum noch.
Aber selbst bei der Berufsunfähigkeitsversicherung gibt es Situationen, in der sie sich nicht lohnt und ihr euch Geld sparen könnt. Im Podcast geben wir euch alle Informationen, damit ihr für euch die richtige Entscheidung treffen könnt. Ab dem 9. April in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.